Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 82 Biohof.
So, nach zwei Wochen sind wir wieder da. Heute geht's um die Arbeit auf einem Biohof oder ja, man kann auch sagen, einen besonderen Biohof, und zwar dem Demeterhof. Aber dazu hören wir dann nachher mehr. Begrüßen darf ich wieder Jessica und Peter.
Hallo. Hallo.
Starten wir doch mal gleich rein mit deiner Woche, Peter, oder?
Ja, die war ja doch verhältnismäßig aufregend. Mal wieder, zum Unterschied zumindest zur letzten Zeit. Ich war jetzt mal wieder unterwegs und war jetzt in Österreich. War auf einer Messe. Die Messe nennt sich Abhof. Haben wir auch nochmal in den Shownotes mit verlinkt. Das ist eine Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter. Ist so, sagen wir mal, Europas größte Spezialmesse in dem Bereich auf jeden Fall. Ich war da vor zwei Jahren schon mal.
Okay.
Habe mich da damals 2017 ja auch schon, da war ich am Anfang, mich mit dem Thema Direktvermarktung zu befassen. Da war ich noch ziemlich am Anfang gestanden, da wusste ich selber noch nicht so genau, wohin es gehen soll und wie. Und jetzt war ich nach zwei Jahren nochmal dort, da ich ja eigentlich schon, sag ich mal, ja, sind wir schon ziemlich weit mit dem ganzen Thema Direktvermarktung von Joghurt vor allem. Habe ich ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder erzählt. Mhm. Und ja, man merkt halt, die Österreicher haben diese Messe jetzt seit 25 Jahren.
Oh, das ist schon.
Ja, ist schon. Und da merke ich immer wieder, wenn ich so überlege, vor 25 Jahren, da hat das Thema Direktvermarktung, vor allem bei uns in Deutschland, echt noch sehr wenig Rolle gespielt. Was es ja auch momentan immer noch ist. Also wenn du Direktvermarkter bei uns in Deutschland bist, bist du irgendwie noch einer, was Besonderes irgendwie so. Also es befassen sich nicht allzu viele Landwirte mit dem Thema. Die letzten Jahre zwar immer mehr, aber trotzdem ist es irgendwie bei uns in Deutschland noch nicht so weit. Und das merkt man, deswegen ist auch die Messe mit Sicherheit auch in Österreich schon so lange, weil in Deutschland kenne ich jetzt keine Messe, die sich so auf die Direktvermarktung konzentriert hat, wie diese Messe in Österreich. Jetzt kommen zwar immer mehr Messen, die vielleicht auch einen Teil davon mit Direktvermarktung machen, aber so spezialisiert wie die ist, gibt es bei uns leider in Deutschland nicht. Deswegen eben bin ich nach Österreich gefahren nochmal.
Also für jeden, der Direktvermarktung machen möchte, den würdest du die Messe empfehlen?
Auf jeden Fall. Ja. Also da sind eben alle Firmen, die wirklich da relevant sind. Man hat die alle auf einem Fleck. Also da hat man von der Produktionstechnik über die Verpackung bis hin zum Etikettieren eigentlich alles da, was man braucht. Bekommt da eigentlich jegliche Unterstützung. Man kann da an den verschiedenen Ständen sich wirklich die Informationen einholen, die meiner Meinung nach schwierig zu bekommen sind, wenn man mit dem Thema erst anfängt. Ich habe das ja bei mir gemerkt damals. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, mir Informationen zu holen, weil da jetzt einfach mal im Internet drüber zu recherchieren, wie man jetzt irgendwie was produziert oder wie man es vermarktet, da tut man sich eigentlich verhältnismäßig schwer immer noch. Ja, aber das bekommt man eben auf der Messe sehr geballt mit.
Ist es dann spezialisiert auf die Landwirtschaft?
Ja, eigentlich schon. Ja. Also es ist schon für, wie gesagt, für bäuerliche Direktvermarkter. Also da geht es los von Milch über Fleisch, über milchverarbeitende Produkte oder auch Saft zum Beispiel, wenn man aus Obst Saft herstellt, Apfelsaft und lauter solche Themen. Also alles, was irgendwie aus der Produktion vom Landwirt kommt, wie verarbeitet man das weiter, wie vermarktet man das, das kann man sich eigentlich auf der Messe holen. Ja, und genau, was ich eigentlich da wieder als Erkenntnis draus gezogen habe, ist, dass das Thema definitiv die letzten Jahre immer stärker wurde und auch immer professioneller wurde und jetzt, glaube ich, auch in Deutschland mittlerweile immer mehr ankommt. Es ist ja auch das, was ich immer wieder schon erzählt habe. Ich glaube, es fehlt nicht an der Nachfrage bei uns in Deutschland, sondern am Angebot, was Direktvermarktungsprodukte angeht. Mhm. Fand ich auf jeden Fall mega spannend und die Österreicher sind in dem ganzen Thema einfach schon ein Stück weiter. Und da kann man auf jeden Fall noch was von denen lernen. Ich habe da wieder viele neue Erkenntnisse für mich und unser Produkt eigentlich mitgenommen. Das sind eben Dinge, die ich jetzt hier bei uns nicht so schnell mitbekomme, weil es halt einfach dort alles da ist, was man braucht. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das dann in Zukunft auch bei uns hier entwickelt. Ja, fand ich mega stark. War für mich super. War zwar ein Stück Reise, ich habe es noch ein bisschen mit Urlaub verbunden, war noch in Wien. Und ja.
Bietet sich ja an, ne?
Genau. War dann einen Tag auf der Messe, also war super und war es auch auf jeden Fall wert, da mal hinzufahren, wenn man da wirklich was vorhat in dem Bereich.
Ja, cool. Die Messe verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, dass man da sich das auch nochmal anschauen kann, wer genau. Interesse hat und wo das alles ist.
Genau. Ansonsten, Thorsten, was gibt's Neues bei Farmcast?
Ja, wir haben zwei Zuhörer-Mails bekommen oder zwei Zuhörer-Nachrichten. Eine Mail und eine war auf Instagram. Ich lese mal die Mail vom Armin vor, die er uns geschickt hat. Hey Farmcast-Team, hör seit kurzem euren Podcast. Super Idee und ansprechende Aufarbeitung der Themen. Hab Agrarwirtschaft für die berufliche Bildung studiert, jetzt im Referendariat und höre euch gerade immer auf meinem Arbeitsweg in die Schule. Macht weiter so, falls ich ein spannendes Thema, gerade in Bezug auf den Unterricht, gebe ich Bescheid. Viele Grüße, Armin.
Ja, danke Armin für deinen Kommentar.
Ja.
Und immer her mit Themen, also da sind wir ja immer offen, aber das weißt du ja dann schon.
Genau. So, dann haben wir eine Nachricht auf Instagram bekommen.
Die ist von Moment zur Folge 81, Hashtag Social Landwirtschaft. Und die Nachricht ist, ab gerade aufgrund der Empfehlung in der Story von Broxer Saun, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen auch, wo er den Podcast entdeckt und die aktuelle Folge angehört. Tolle Sache, weiter so. Ich glaube auch, dass sich gerade für die tiefgründigen Themen nicht der Durchschnittsverbraucher interessiert, weil sie schon zu weit drin sind. Denke, wie ihr angesprochen habt, müsste man dafür eher mal Alltagsbilder und Geschichten erzählen, die auch Menschen außerhalb der Landwirtschaft haben, beispielsweise Landwirtschaft und Familie. Mal die Hobbys zeigen, ingestellte Bilder aus dem Stall und so weiter. Und ein weiteres Problem, das ich sehe, um nach außen ein positives Bild der Landwirtschaft zu vermitteln, müssten sich die Landwirte erstmal untereinander einig werden. Ich bin Großtierpraktiker und selbst im gleichen Ort redet oft der eine schlecht über den anderen. Allein da würde es gut tun, mal gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, geschweige von dem ewigen Kampf um das Gehetze von Bio und konventionell. Eine gemeinsame Richtung ohne Wertung würde wahrscheinlich eher weiterhelfen. Aber vielleicht ist das auch nur hier so.
Danke an Moment für die Nachricht.
Ich habe da noch zwei, drei Worte mit ihr diskutiert eben. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich ab und zu hier mal schon angesprochen habe, dass sich ja unter den Landwirten oft, der Konkurrenzkampf oder der eine redet schlecht über den anderen, ist es der Neid oder ich weiß es oft nicht, aber das ist definitiv auch oft ein Thema, was ich auch oft schwierig sehe. Guido war ja in meiner Ausbildung auch oft so, habe ich ja mal erzählt, ich habe mich mit Themen befasst, wie zum Beispiel die Direktvermarktung nochmal. Und da ja, haben auch immer alle nicht verstanden, was das soll und warum das man sich mit sowas befasst. Und da habe ich eher praktisch negativ Erfahrungen, als dass ich unterstützt wurde. Also das ist schon immer ein bisschen so ein Problem. Aber warum das so ist, weiß ich nicht, ist eben so. Und ansonsten, was er noch angesprochen hat, dass man Bilder aus Landwirtschaften aus der Praxis zeigen. Ja, das haben wir jetzt vor allem in letzter Zeit durch die Jessica auch immer mal mehr gemacht, auf jeden Fall. Ja, danke nochmal. Auch von meiner Seite.
Ja, das war's eigentlich. Und jetzt springen wir eigentlich ins Thema rein. Jessica, du bist ja seit 2 Wochen auf dem Kattendorfer Hof.
Genau. Ich habe quasi gerade ein freies Wochenende.
Okay.
Ist auch mal ganz nett. Ich bin jetzt seit 2 Wochen da gewesen, war tatsächlich so gut wie jeden Tag im Kuhstall. Hab da das Team Kuhstall unterstützt und ein bisschen mittlerweile schon was mitgenommen und den Alltag eines Demeterbetriebes kennengelernt. Und das ist alles sehr, sehr spannend im Vergleich zum Konventionellen immer so ein bisschen. Mhm. Weil ich denke mal so, die Mitarbeiter können das nicht immer direkt nachvollziehen. Ich habe halt auch mal ein bisschen nachgehorcht, was so die Hintergründe bei denen sind. Und die kommen wirklich tatsächlich alle aus der Öko-Branche, sag ich mal so, da würde niemals jemand auf einen konventionellen Betrieb gehen und das ist immer halt ganz interessant, nicht Vergleiche zu ziehen, aber einfach zu sehen, wie anders die doch dort wirtschaften. Und genau, also es ist halt auch relativ klein, die melken gerade insgesamt 41 Tiere, es ist überschaubar, haben Angler-Sattelschweine, das ist ja eine relativ seltene deutsche Rasse. Ziegen, Schafe haben sie auch, haben aber relativ viel Ackerfläche. Die haben 450 Hektar, die haben gerade ein bisschen was noch dazu gepachtet, gekauft.
Okay.
Und da ist auf jeden Fall immer gut zu tun. Momentan nicht so viel, aber im Sommer haben die auch reichlich zu schaffen.
Ja, stark.
Du hast ja da ein Interview mit dem Betriebsleiter gehabt und
genau,
am besten nehmen wir das heute mal als Einstieg auch fürs Thema, weil der erklärt meiner Meinung nach schon mal ganz gut, was eigentlich der, was das Besondere an dem Betrieb ist. Und vielleicht hören wir da jetzt einfach als Einstieg in das Interview rein und diskutieren danach dann nochmal drüber.
Genau, sehr gerne.
Willst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Matthias von Möller, Kattendorfer Hof. Ich bin Landwirt auf dem Kattendorfer Hof seit 1995 und bin, was hier den Demeterhof angeht, Begründer dieses Betriebes.
Okay.
Bin Landwirtschaftsmeister und ja, habe 5 Töchter.
Glücklicher Landwirt. Seit wann gibt es denn den Demeterbetrieb Kattendorfer Hof und was ist so ein bisschen die Geschichte des Hofes?
Naja, wir haben 1995 habe ich mit einem Gründungspartner zusammen den Betrieb gepachtet. Mhm. Im 1. September 1995 von einer kirchlichen Stiftung. Und seitdem wirtschaften wir nach biologisch-dynamischen Richtlinien, wofür das eingetragene Warenzeichen Demeter ist. Der Betrieb ist an einem Futterbaustandort und wir haben ihn als Schweinemast-Ackerbaubetrieb übernommen, was einfach von den Bodenverhältnissen mit einem Pseudoglei nicht sehr glücklich war. Mhm. Der Betrieb hatte vor uns auch nicht wirklich schwarze Zahlen geschrieben. Und wir haben den Betrieb in den letzten 24 Jahren komplett weiterentwickelt zu einem Futterbau- und Gemischtbetrieb, Schwerpunkt Direktvermarktung, Klammer auf, solidarische Landwirtschaft, sind der zweitälteste Betrieb in Deutschland, der mit dem System arbeitet und fühlen uns da als sehr erfolgreiche Betriebe.
Das läuft rund. Magst du vielleicht mir einmal kurz erklären, was Demeter ist und was Solavi bedeutet?
Genau. Demeter, wie gesagt, ist das Warenzeichen, das eingetragene Warenzeichen der biologisch-dynamisch wirtschaftenden Betriebe. Das ist der älteste offizielle Bioverband, den es gibt, gegründet 1924. Und der, was den Standard der ganzen Richtlinien angeht, die strengsten Standards von allen Bioverbänden hat. Die Idee dahinter ist, einen landwirtschaftlichen Betrieb als eine in sich geschlossene Individualität zu begreifen und alles zu tun, um das zu fördern. Das heißt, ein Betrieb, der in sich weitestgehend rund läuft mit einer eigenen Tierhaltung, der eigenen Futterversorgung der Tiere, aus den Tieren die Düngerversorgung, die Fruchtfolge so zu gestalten, dass möglichst wenig Input von außen kommen muss und eine möglichst große Gesundung der Böden, der Tiere und der Pflanzen und damit der Lebensmittel, die daraus hervorgehen, erfolgen. Im Gegensatz zu dem üblichen ökologischen Landbau verwenden wir im biologisch-dynamischen Landbau spezielle Heilpflanzenkomposte, die wir selber herstellen und Auszüge, die wir als sogenannte Feldspritzpräparate nutzen und die eben in die Richtung wirken, den Betrieb als solchen weiterzuentwickeln.
Mhm. Gibt es denn dafür sowas wie so ein, ja, ich sag mal, Grundgesetz, also wie die Demeter-Bibel, die man sich halten muss?
Es gibt, sage ich mal, das ganze Verfahren fußt auf Erkenntnissen des Geisteswissenschaftlers Rudolf Steiner, der 1861 bis 1925 gelebt hat und der mit Landwirten zusammen diese Methode entwickelt hat. Und daraus gibt es heute Demeter-Richtlinien, die eben eingehalten werden müssen, wenn man seine Produkte als Demeter mit dem Demeter-Warenzeichen vermarkten möchte.
Okay. Was mich noch oder auch meine Kollegin, die immer ein paar Hörer interessieren würde, ist, wie siehst du Demeter gesellschaftlich, also jetzt vielleicht auch die Kunden, die aus der Solawi kommen?
Dazu, glaube ich, muss ich noch Solawi noch mal ein bisschen erklären.
Ja, genau.
Solidarische Landwirtschaft. Die Grundidee dabei ist, dass sich um Höfe herum Menschengruppen bilden, die bereit sind, die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebes zu übernehmen und dafür die Möglichkeit haben, sich mit diesen Lebensmitteln zu versorgen. Und das klingt jetzt erstmal utopisch. Wir leben das seit 20 Jahren. Es gibt inzwischen 200 laufende Betriebe in Deutschland plus dieselbe Zahl an Initiativen, die eben Staaten schon gestartet haben oder starten wollen. Mhm. Und das Interesse, gesellschaftliche Interesse an solchen Formen ist immens, weil wir, ich sage nicht außerhalb des Marktes bewegen, aber eine echte Alternative zu abliefern und Preiskampf um Lebensmittel bewegen.
Ja, klar.
Ja,
ja klar.
So.
Wie siehst du denn die Zukunft der Landwirtschaft? Was glaubst du, wie wird sich das alles entwickeln?
Also es ist einfach, die Landwirtschaft entwickelt sich aus meiner Sicht in zwei Richtungen. Die große Problematik ist im Moment, dass die Landwirtschaft gesellschaftlich einen unglaublich schwierigen Stand hat. Mhm. Durch die ganzen Dinge, die aus Massenproduktion und ich sehe die Landwirte da auch, ja, wie soll ich sagen, sie sind von der Gesellschaft letztendlich gedrängt, so zu arbeiten, wenn ich keine kostendeckenden Preise für vernünftig hergestellte Waren bekomme oder Lebensmittel bekomme, versucht man eben über den Preis das zu machen. Das hat diese Auswirkungen, die im Moment von der Gesellschaft an den Pranger gestellt werden, einerseits. Andererseits sind das auch viele Krokodilstränen, weil billiges Fleisch beispielsweise wird nach wie vor von 80% der Verbraucher mindestens nachgefragt.
Ja.
So, das heißt, die Landwirte, die sich auf diesen Weg eingelassen haben, sind in einer sehr schwierigen Situation, weil sie einerseits riesen Investitionen getätigt haben und andererseits eben gesellschaftlich sehr schlecht dastehen. Genauso die Großflächenlandwirtschaft, wo die Wissenschaft nach und nach wirklich rausbekommt, dass nicht die großen Betriebe ernähren die Welt, sondern die kleinbäuerlichen Betriebe ernähren die Welt. Und die Erosion beispielsweise auf den großflächigen Anbau ist ein Riesenthema. Mein Blick auf die Landwirtschaft ist immer mit Hoffnung geprägt. Ich hoffe sehr, dass über einen gesellschaftlichen Wandel, wobei der eben wirklich in Gang ist, auch den Landwirten eine Hand gereicht wird, um zu sagen, wir wollen eine andere Produktion, wir sind auch bereit, diese andere Produktion zu finanzieren. Und da ist eben solidarische Landwirtschaft ein Denkmodell und ein Handlungsmodell, wo das vorgelebt werden kann, wie eben eine neue Verbindung zwischen Stadt und Land funktionieren kann.
Das stimmt. Also sagst du auch, dass schon die Schraube Konsument, beziehungsweise das ein Faktor ist, den man schon auch mit berücksichtigen muss.
Das ist aus meiner Sicht Verbraucheraufklärung, Verbraucher mit in den zu echten Zusammenarbeiten zu kommen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, wirklich eine, neben dem, dass die Politik sagt, aufgrund von Klimawandel, von Wasserverschmutzung, von Überdüngung, müssen wir Einschränkungen der Landwirtschaft machen, dass sich ein echter Wandel vollzieht. So, und ich gehe dem aber eigentlich ganz hoffnungsvoll entgegen, eben auch, weil ich weiß, aus meiner Arbeit mit Kollegen überall aus der Welt, dass überall auf der Welt solche Formen hochkommen und der Weg der konventionellen Landwirtschaft da zumindest sehr, sehr in Frage gestellt wird.
Also ich finde das ein sehr starkes Interview gewesen, also inhaltlich auch sehr, sehr interessant, vor allen Dingen auch für mich. Ich habe immer gedacht, so Demeter und Bio ist so ein Ding, aber dass ja Bio an sich ja nur der, wie soll ich sagen, der Einstieg ist, ja, dieses Bio-Siegel und Demeter eigentlich dieses mega ultra Bio ist, habe ich nicht gewusst.
Ja, also hier auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an Matthias. Der hört sich auch, glaube ich, gerade die Folge an. War ja, auch super spannend, ihn da nochmal drüber reden zu hören und ja, auch so die Hintergrundgeschichte ein bisschen zu erfahren, wie es dazu kam. Und genau, also ich kann ja sonst mal so ein bisschen noch erzählen von meinem Alltag, beziehungsweise wie ich das so wahrgenommen habe. Hm. Es ist halt einfach jetzt im Vergleich zu konventionell was ganz anderes. Der Hof funktioniert da halt so ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, wie so ein Organismus. Also alles greift irgendwie ineinander, weil alles baut aufeinander auf. Und gerade was auch so die Tierversorgung, also ich kann über die anderen Bereiche noch nicht so sprechen, da komme ich vielleicht in den nächsten 2 Wochen definitiv nochmal zu. Mhm. Dass die Verpflegung ist halt auch ganz anders. Da sage ich mal so, wo man jetzt im Konventionellen eher mal das Antibiotika halt auch rausholt, haben die halt ganz andere Richtlinien. Die dürfen halt einfach auch vieles gar nicht. Und was ich halt auch ganz cool fand und auch sehr interessant, wir hatten eine kleine Mitarbeiterbesprechung und es ging ein bisschen um ja, die gängige Kälberflechte, das ist einfach auf allen Betrieben gang und gäbe, da kommt man nicht drum rum. Und da hatte auch Matthias einen ganz interessanten Ansatz. Die Tierärztin hat halt vorgeschlagen, dass man das impfen lassen kann, einfach damit sich das nicht verbreitet. Das ist eine Pilzerkrankung, ist halt wie so eine Schuppenflechte im Gesicht bei den Kälbern, geht aber auch irgendwann wieder weg. Und da hatte halt Matthias gleich eingeleitet, meint so, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Das Einzige, was wir machen, ist halt mit homöopathischen Mitteln da vielleicht ein bisschen gegensteuern. Aber ansonsten kann sich das auch von alleine ausklingen. Und das zieht sich halt so durch die ganzen Abläufe. Also da wirklich das Essen, was man da kaufen kann, das kann man ohne schlechten Gewissen wirklich einfach verzehren, weil ja, das hat einfach auch jeder mal in der Hand gehabt. Und ja, es ist einfach ganz, ganz anders und auch so, ich sag mal so, die Arbeitsweise oder auch die Arbeitsatmosphäre ist da sehr sozial. Man interagiert viel miteinander, man redet auch tatsächlich viel miteinander. Also jeden Morgen ist da Mitarbeiterbesprechung, dann gibt's noch mal so externe Arbeitskreise, da wird auch noch mal alles besprochen. Und ja, es ist auf jeden Fall super, super spannend und ich bin auch gespannt auf die nächsten 2 Wochen, was dann noch so kommt. Da werde ich eventuell in die Gärtnerei mit reingehen und vielleicht auch noch in die eigene Käserei. Da bin ich auch super gespannt, wie das da alles funktioniert. Und vielleicht auch noch in Schweinestall. Mal gucken, was die Zeit noch so hergibt.
Okay, finde ich sehr interessant. Vor allem dieser Umgang, ja. Ich glaube, die Kommunikation ist sehr wichtig, glaube ich auch, ne? Und ich finde es halt auch interessant, dass da einfach mit homöopathischen Mitteln geholfen wird. Hat man dann da schon Erfahrung, dass das auch wirklich hilft? Oder weil ja viele vielleicht sagen so, ach, homöopathisches Zeug, das hilft doch nicht.
Nö, also ich denke mal schon. Also die machen es ja seit über 20 Jahren oder knapp 20 Jahren. Hm. Und da steht auch nicht viel im Medikamentenschrank. Also da sind zwar ein paar Salben, vielleicht mal, keine Ahnung, eine Glukoselösung im Notfall. Aber ansonsten passiert da nicht viel. Und das ist echt super. Und was ich auch ganz interessant finde, die haben eine Ammhaltung. Das heißt, wenn eine Kuh einen Kalb kriegt, bleibt das erstmal 4 Tage bei der eigenen Mutter und dann kommt es quasi zur Ziehmutter. Und ja, das finde ich halt auch ziemlich interessant und spannend, weil ich kenne es halt auch nur so, dass das Kalb halt direkt nach der Geburt eigentlich in die Kälberbox kommt. Und das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Ansatz. Gut, jetzt kann man auch sagen, ja, es ist ja nur eine Ziehmutter, das ist nicht die eigene Mutter. Und ich hatte auch bei Instagram das Video gepostet, das eine Kalb, was da doch sehr geschrien hat. Aber ich finde das auf jeden Fall eine gute Zwischenlösung, weil, ja, wie soll man sagen, die Rinder agieren da sozial auch ein bisschen anders und dann sind super entspannt. Also ich habe noch nie so entspannte Tiere im Melkstand gehabt. Auch wenn sie Hörner haben, aber man kann da problemlos durchlaufen, auch nah am Kopf vorbei. Gut, man muss ein bisschen aufpassen, aber die sind nicht aggressiv oder die laufen weg. Also das ist echt, das bringt echt richtig Spaß.
Da möchte ich mich ganz kurz mal mit einklinken. Gibt's aber auch im konventionellen Bereich so, weil da kann ich von meinem eigenen Betrieb auch mal 2, 3 Worte noch sagen. Bei uns war das nämlich auch so. Also bei uns sind die Kälber auch einige Tage bei der eigenen Mutter geblieben. Die kamen nicht sofort weg. weil wir einfach auch dadurch gemerkt haben, dass die Mutterkuh und auch das Kalb wesentlich vitaler einfach ist, wenn die zuerst noch mit dem Kalb zusammen, also Kalb und Mutter zusammen leben. Also es gibt schon auch im konventionellen Bereich und auch, was du gerade sagst, dass die Tiere entspannt sind, das war bei uns schon auch immer so. Ich meine, gut, wir haben ja jetzt dann keine Kühe mehr, das hat andere Gründe, da müssen wir irgendwann demnächst mal drüber sprechen. Mhm. Aber es geht schon auch im konventionellen Bereich so. Ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass das jetzt nur durch die biologische Haltung sich das Verhalten von den Tieren verändert. Es geht einfach nur, glaube ich, auch ein Stück weit darum, wie managt man das als Betriebsleiter zusammen mit den Tieren. Nur mal so als von meiner Erfahrung. Was wir gerade noch nicht angesprochen haben, was ich noch ganz kurz mal anteasern möchte, ist eben, dass ja du, Jessica, auch das ganz stark auf Instagram momentan begleitest. Will ich nur noch mal hier kurz sagen, dass das ganz wichtig ist, dass man sich da mal umschaut, weil du ja eigentlich täglich zum Thema noch mal auch was Bildliches oder Video postest, wo wir wirklich einen guten Einblick auch davon bekommen, was du so tust und wie der Hof so läuft. Sorry, jetzt aber nochmal weiter zum Thema.
Ja, was ich noch sagen wollte, also ich habe so ein bisschen Eindruck, so wie du erzählst, Jessica, dass da so ein bisschen mehr, alles ein bisschen mehr wertgeschätzt wird, dass es alles so ein bisschen intensiver gehandhabt wird, ne? Und ein bisschen mehr Nähe zu allem irgendwie vielleicht ist.
Ja, doch, auf alle Fälle. Also ich denke mal, auf vielen konventionellen Betrieben ist es bestimmt auch so. Mhm. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber genau da ist es halt alles so. Ja, man macht sich halt über vieles Gedanken. Es baut ja, wie Matthias ja auch schon erzählt hat, alles auf Rudolf Steiner auf. Manche belächeln das immer so ein bisschen. Ich finde aber schon, dass da ein paar Aspekte drin sind, die man auf jeden Fall nicht verachten sollte, weil es halt immer darum geht, den Boden und der Natur auch ein bisschen was wieder zurückzugeben. Klar machen das konventionelle Betriebe jetzt auch, vielleicht durch einen Blühstreifen oder. Aber die sind halt noch mal mehr Bio als Bio. Und da gibt's halt auch echt ein paar Aspekte. Ich habe mir da noch mal ein paar Sachen aus der Demeter-Seite auch rausgesucht, dass die halt vieles auch einfach nicht dürfen. Also die dürfen zum Beispiel so gut wie gar nichts spritzen auf die Felder. Selbst für Kupfer, was jetzt so ein, ich sag mal, mildes Mittel ist, dürfen die nur mit Ausnahmegenehmigung ausbringen. Bei den Tieren, wie ihr bestimmt dann schon bei Instagram vielleicht ein paar gesehen haben, die dürfen nicht enthornt werden. Ja, so Kleinigkeiten. Und was ich auch ganz interessant finde, das ist so ein bisschen das Charakteristikum von Demeter, sind halt diese biodynamischen Präparate. Wird sich manchmal ein bisschen drüber lustig gemacht. Es geht halt darum, dass in ein Kuhhorn spezielle Komponenten kommen, unter anderem Mist, Gülle, ich glaube ein paar Kräuter. Die werden halt vergraben und dann nach einer gewissen Zeit wieder ausgebuddelt. Dann wird das Ganze aufgerührt in einem Fass. Das muss halt gerührt werden. Da muss auch tatsächlich jeder Mitarbeiter einmal mitrühren. Und das wird dann halt aufs Feld ausgebracht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die ich irgendwie doch interessant und relativ spannend finde.
Okay. Ja, das ist schon, das habe ich auch schon mal mich mit dem Thema befasst. Ich war mal auch auf einem Bio-Demeter-Hof, habe mir den mal angeguckt und da hat er eben auch das erzählt. Da habe ich auch im ersten Moment auch mal drüber nachdenken müssen, okay, das ist schon ein ganz anderer Ansatz. Aber gut, die sind ja davon überzeugt und wenn das funktioniert, ist das ja auch gut so. Jessica, was mich noch interessieren würde, ist das Thema solidarische Landwirtschaft. Der Matthias hat es ja im Interview gerade schon mal erzählt, was da der Hintergrundgedanke ist und wie es so grob funktioniert. Vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung nochmal erzählen, wie das am Hof dann wirklich auch abläuft und wirklich, was das eigentlich genau ist, also wer da mitmachen kann und wie da das Zusammenspiel funktioniert. Vielleicht kannst du einfach nochmal ein bisschen was dazu sagen, was das genau ist.
Solidarische Landwirtschaft, Matthias hatte das ja, wie du schon sagtest, im Interview angeschnitten. Das läuft letztendlich so ab. Es gibt, ich muss kurz überlegen, genau 3 Öffnungstage, wo die Städter quasi dort einkaufen können. Zwar nicht direkt einkaufen, weil es ist begrenzt. Also man erwirbt quasi einen Ernteanteil. Das kann man sich aussuchen, ob es ein halber oder ein ganzer ist, ob es ein vegetarischer ist oder einer mit Fleisch. Das bezahlt man quasi monatlich und dann darf man sich aussuchen, an welchen von den Tagen man halt vorbeikommt und sich seinen jeweiligen Ernteanteil abholt. Der ist dann zusammengesetzt aus Gemüse, Milchprodukte, das sind, ich glaube, immer so um die 6 Liter an verarbeiteter Milch oder halt auch ganz normale Milch, die man sich dann da wegnehmen kann. Und das ist halt super. Also die meisten kommen natürlich aus dem direkten Umfeld, aber es ist ein kleiner, netter Laden, bisschen wie so ein kleiner Mini-Supermarkt. Und ja, dann holt man sich halt da seine Sachen ab. Und das ist auch prima. Die haben auch, ja, auch schon erwähnt, hat ein paar Geschäfte auch in Hamburg. Und neulich waren auch welche da, das fand ich auch ganz interessant, die bauen Orangen in Andalusien an und Olivenöl machen die auch. Und die haben quasi dann über die Solawi ihre Ernteanteile mit angeboten und sind tatsächlich das alles selber ausgefahren. Also die kamen mit Sack und Pack da an, haben da die Orangen noch vor Ort verpackt und das dann auf die Hamburger Läden aufgeteilt und halt auch in Kattendorf. Es ist echt eine super Sache und es gibt auch mittlerweile relativ viele. Gut, es ist, also ich sehe es natürlich als schwachsinnig an, wenn man jetzt sagt, ich fahre da jetzt 20 Kilometer hin. Das ist ja ein bisschen unwirtschaftlich, aber prinzipiell finde ich solidarische Landwirtschaft echt klasse.
War das dann auch Demeter, diese Orangen und so?
Das war auch tatsächlich alles Demeter, genau.
Das heißt, das gibt es auch im Ausland, nicht nur in Deutschland?
Genau, die haben das, die haben, glaube ich, in Schottland oder so hat er angefangen. Ein paar zu gründen und dann sind die nach Andalusien runter und haben da mit den Orangen angefangen, genau.
Was mich jetzt nochmal dazu interessiert, ist es dann so, dass die wirklich nur den Ernteanteil praktisch sich aneignen, haben aber direkt mit der Produktion nichts zu tun? Ich habe das jetzt nämlich im ersten Moment so verstanden, dass auch die Konsumenten auch irgendwo bei der Produktion mit einen Teil haben. Aber die ganze Produktionstechnik, also die Arbeit, macht praktisch der Hof dann selbst intern. Um das nochmal
richtig zu verstehen. Genau. Also die können auch, glaube ich, mal vorbeikommen und mit aushelfen. Aber prinzipiell haben sie so mit der Produktion nichts zu tun, sondern die bezahlen nur ihren Ernteanteil und kaufen das dann dementsprechend ein.
Ist so eine Art Patenschaft dann ungefähr, so kann man sich das, denke ich mal, vorstellen, oder? Dass man sagt, ich habe praktisch einen Teil von der Fläche, ein Teil von der Milch, ein Teil von dem Fleisch, ein Teil wegen mir von den Eiern, keine Ahnung, oder vom Gemüse. Das steht mir irgendwo zu und ich zahle dafür Geld, dass das für mich produziert wird und ich kann das dann den Teil eben auch abholen. Und wo der Teil dann, von welchem Flächenstück der dann kommt, ist dann praktisch betriebsintern, so ungefähr. Also
genau.
Okay, alles klar.
So kann man sich das vorstellen.
Ja, okay, habe ich verstanden. Sehr interessanter Ansatz eigentlich. Mhm. Und was er auch gesagt hat, damit bindet man ja auch endlich die Gesellschaft mal wieder direkt mit in die Produktion ein und ist ja auch immer meine Meinung schon die letzten Jahre gewesen, dass das eigentlich, finde ich, der Weg sein sollte und auch der Weg ist, um endlich die Landwirtschaft wieder zurück auch zum Verbraucher zu bringen, damit er auch wieder ein Verständnis hat, was eigentlich draußen passiert. Das ist einfach ja ein guter Ansatz, ein guter Weg. Finde ich. Und ich glaube auch, dass man das nicht nur in Demeter oder in der Biolandwirtschaft anbieten kann, eine solidarische Landwirtschaft, weil das funktioniert meiner Meinung nach ja im konventionellen Bereich genauso, das System so anbietet. Aber es macht, glaube ich, noch niemand. Also vielleicht schon, aber die wenigsten machen das Thema. Also finde ich auf jeden Fall interessant und finde ich einen guten Ansatz. Und das ist ja auch irgendwo, die Direktvermarktung ist ja auch ein Stück weit eine Vorstufe davon. Ja. Finde ich stark. Also das finde ich mit eines der interessantesten Themen auf jeden Fall an der ganzen Sache. Und was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass der Hof ist ziemlich umfangreich aufgestellt und auch ziemlich groß eigentlich. Wie wenn du so erzählst, er hat Gemüse, er hat Fleisch, er hat Milch, er hat die Schweine, er hat großen Ackerbau, hat verschiedene Hofläden. Also da geht schon was, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also sehr abwechslungsreich, sehr artenreich, würde ich auch schon sagen wollen. Die haben tatsächlich ein sehr, sehr großes Angebot, auch an Milchprodukten. Die machen Joghurt, Käse, Frischkäse, Quark, sehr viel Aufschnitt, auch halt aus den eigenen Schweinen, Fleisch natürlich auch. Und das ganze Gemüse natürlich auch und das Obst im Sommer. Also es ist schon, die sind wirklich sehr breit aufgestellt, finde ich, was halt so die Produktpalette anbelangt.
Ja, das ist auf jeden Fall mega interessant.
Also man kann sich eigentlich komplett davon ernähren, ne?
Genau, eigentlich kann man davon komplett leben, ohne irgendwie großartig noch woanders einkaufen zu müssen.
Und dann noch gesund.
Und dann noch Demeter.
Genau.
Ja, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Was ich nochmal ansprechen möchte, ist, kannst du selber nochmal sagen, Jessica, das Thema Instagram. Du wirst da mit Sicherheit in nächster Zeit nochmal was mitteilen, oder?
Definitiv. Und traut euch, Fragen zu stellen. Traut euch, auf die Insta-Stories zu reagieren. Fragt mich, was ihr fragen wollt. Macht euch über mich lustig, das ist mir egal. Aber reagiert gerne einfach drauf.
Es gibt keine dummen Fragen, ne?
Genau.
Genau, das ist. Ansonsten ja. Sind wir soweit am Schluss angekommen. Was ich jetzt noch an euch Zuhörer gern rausfragen würde, ist, was du als Zuhörer jetzt davon hältst, von der solidarischen Landwirtschaft, die wir jetzt gerade auch nochmal diskutiert haben. Würdest du da mitmachen? Würdest du das unterstützen? Auch, wie gesagt, kann man ja auch gerne konventionell sowas anbieten oder eben auch Bio. Man kann ja immer die Wahl lassen. Und was hältst du davon? Teil uns deine Meinung auch mit dazu und der Thorsten erzählt euch auch, auf welchen Weg das geht.
Ja, unter www.farmcast.de findet ihr oben den Reiter Kontakt und da unter info@farmcast.de könnt ihr uns eine Mail dazu schreiben oder einen Audiokommentar schicken, da freuen wir uns natürlich auch riesig drüber. Auf Facebook unter Farmcast- der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram _podcast, da wo die Jessica momentan ziemlich aktiv ist und was auch gut so ist und ihr eure Fragen stellen könnt. Oder natürlich auch auf Twitter unter Farmcast Podcast zusammengeschrieben.
Ja, ansonsten natürlich Anregungen, Kommentare und so weiter auch alles auf diesem Kanal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns einfach da, wo du uns hörst. Und dann, Thorsten.
Bedanken wir uns natürlich ganz herzlich für das Zuhören und wünschen euch 2 schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter,
Jessica
und Thorsten.